Mr. Neutospa war gegangen, als Toyasa wieder zur Tür blickte. Er hinterließ eine seltsame Stimmung. Drei Geschenke lagen auf dem Tisch und niemand schien sie wirklich anfassen zu wollen. Vor allem Tazuin war sehr still. Er streichelte Shai, der vor Angst zitterte, und starrte in seine Dunkelheit. Aus einem Impuls heraus setzte sich Toyasa neben ihn. Alles okay mit dir? Fragte sie vorsichtig. Tazuin zuckte zusammen, als würde er aus einem Traum aufwachen. Seltsamerweise entspannte sich dadurch Shai. Stimmt etwas nicht mit mir, weil mich sein Tod überhaupt nicht berührt? Fragte er leise. Nein, überhaupt nicht, versicherte sie ihm. Du kennst ihn doch kaum. Aber er hat mir geholfen, sagte er unsicher. Er macht sogar Geschenke. Er tut es, damit du seine Aufgabe weiterführst, entgegnete Toyasa. Er hat es selbst gesagt. Er ist nicht dein Freund. Er will nur etwas von dir und er tut alles, um dich darauf vorzubereiten. Bin ich ihm damit nicht verpflichtet? Quatsch, mischte sich Winona ein. Er hat dir alles aufgedrängt und keine Gegenleistung verlangt, außer vielleicht, dass du lernen sollst. Wir wissen zwar nicht, wie viel Geld er dir geschenkt hat, aber auch das kann Berechnung sein. Wenn du dich nicht um deine nächste Mahlzeit sorgen musst, hast du dafür Zeit, was er für dein Schicksal hält. Glaub mir, der Typ ist nicht wirklich an dir interessiert. Denk nur dran, wie er uns am Anfang links liegen gelassen hat. Die Geschenke haben wir auch nur erhalten, weil wir deine Freundinnen sind. Nicht, weil er uns wirklich kennt oder mag. Also alles nur Berechnung? Fragte der Junge und ein hoffnungsvolles Lächeln schlich sich auf seine Lippen. Er redet wie Professor Slughorn, sagte Tante Glenn und strich ihm sanft über den Kopf. Mein Hauslehrer damals in Slytherin. Ein Künstler der Manipulation und des Strippenziehens. Dieser Zauberer erinnert mich an Slughorn, aber niemand verlangt von dir, ihn zu mögen. Und außerdem wollte er doch nicht, dass du Gefühle bei Entscheidungen berücksichtigst, ergänzte Toyasa. Er will doch gar nicht, dass du ihn magst. Ja, weil er bald stirbt, sagte Tazuin. Und deshalb könnte ich ihn schon fast wieder mögen. Aber egal, können wir essen, Tante Glenn. Ich hab irgendwie Hunger und es würde Tiki daran hindern, Shai nochmal zurechtzuweisen, weil er sich so daneben benommen hat. Es war danach doch noch ein schöner Tag geworden. Tante Glenn hatte mit ihrem Essen einiges wieder gerade gerückt, besonders mit dem Dessert, und dann hatten sie noch einen Zug durch Hogsmeade gemacht. Es stellte sich nämlich heraus, dass es sehr lohnend war, ein Geburtstagskind am Hogsmeade-Tag zu sein. Man musste es nur erwähnen, es musste natürlich stimmen, und schon gab es einen Eisbecher gratis, eine Zuckerstange geschenkt und ein paar Knaller kostenlos. Den ganzen Kram verteilte Tazuin großzügig, wobei er bei den Knallern darauf bestand, dass Merton sie nicht in seiner Nähe zündete. Merton, auch an sich schon ein Quell des Frohsinns, war jetzt noch witziger. Nicht absichtlich, doch er hatte sich anscheinend in den Kopf gesetzt, seine geheime Brieffreundin zu enttarnen. Das machte er auch gar nicht so schlecht, denn irgendwie schienen die Schmeicheleien in den Briefen sein Selbstbewusstsein noch weiter gestärkt zu haben, was an sich schon ein Wunder war. Er war nicht mehr nur verwegen, sondern sogar ein wenig charmant und das schien bei den Mädchen anzukommen. Selbst Toyasa bemerkte, wie sie ihn ab und an mit anderen Augen betrachtete. Merton war schon irgendwie cool und ganz sicher nicht hässlich. Es verwunderte sie nur, dass ihr dies erst jetzt auffiel. Die nächste Woche brachte dann eine neue Erkenntnis. Hagrid konnte, Toyasa hatte keine Ahnung, wie er es endlich aus seinem Schneckenhaus herausgeschafft hatte, aber sie freute sich sehr darüber, einen richtig informativen und ungefährlichen Unterricht machen, genau wie Raubritsche. Toyasa stellte sich auf ein wenig gepflegte Langeweile beim Abseitsstehen mit den Jungs ein, doch Hagrid war zu genial, viele hätten ihr da sicher widersprochen, um die Hälfte der Klasse auszuschließen. Er hatte zwei Einhornfohlen gefangen und diese konnte sie zu ihrer Freude zusammen mit den Jungen streicheln. Die A's und O's seiner Schüler schienen Hagrid dabei mehr zu irritieren, als das sonst übliche ängstliche Gemurre. Zumindest räusperte er sich noch häufiger als sonst, während er über das richtige Futter, das nötige Striegeln und die wichtige Hufpflege redete. Außerdem warnte er alle davor zu glauben, man könne Einhörner abrichten. Das Einzige, was man erreichen konnte, war Freundschaft, die aber sofort endete, wenn man den törichten Versuch machte, den Tieren ein Schwanzhaar auszureißen oder gar versuchte, sie zu reiten. Dabei sah er unsicher Toliyasa an. Ein Blick, den er sich hätte sparen sollen, denn er wurde von einigen bemerkt, die dann wiederum Toliyasa seltsam anschauten. Doch dadurch begriff sie selbst endlich, dass Hagrid nicht aufgrund des Unterrichtes nervös war. Nein. Sie war der Grund und sie hätte am liebsten mit dem Kopf gegen einen Zaunpfosten geschlagen, weil sie nicht selbst darauf gekommen war. Nach dem Unterricht blieb sie noch ein wenig und wartete, bis die anderen Schüler gegangen waren. Der große Wildhüter und Lehrer schaute sie nicht an, sondern kümmerte sich um die Fohlen, die er wohl auch der nächsten Klasse vorzeigen wollte, denn er brachte sie nicht in die Einzäunung im Wald, wo er die ganzen Tiere für den Unterricht unterbrachte. Hagrid, sagte Toliyasa nach einer Weile und kletterte auf die Bank neben Hagrids Haus, damit sie ein wenig größer war. Es ist okay. Der Halbri. Hagrid schaute halb auf und warf ihr einen fast scheuen Blick zu. Hagrid, sagte sie entschieden. Schau mir in die Augen. Endlich hoben sich zwei ängstliche Augen und sahen auf sie herunter. Es ist wirklich okay, versicherte Toliyasa erneut. Ich könnt's verstehen, wenn du... Immerhin ist deine Mutter, sagte Hagrid verlegen und schniefte, fast als wolle er gleich losheulen. Ich bin doch nur... Du bist Hagrid, der Wildhüter und Lehrer, sagte Toliyasa fest und imitierte irgendwie ein wenig Tarsuren, als er versucht hatte, ihr in einer kleinen Hütte unter Wasser etwas klarzumachen. Ich bin Toliyasa. Slytherin. Sie zog das Abzeichen ihres Wintermantels vor sein Gesicht, damit er es deutlich sah. Bin ich deshalb der nächste Todesser? Natürlich nicht. Und bist du der Mörder meiner Mutter? Natürlich nicht, sagte Hagrid heftig und erstaunlich deutlich formuliert. Toliyasa ließ seine eigenen Worte auf ihn wirken. Sie wusste genau, wie er sich fühlte. Noch vor einem halben Jahr hatte sie sich aus einem ähnlichen Grund einige lange Tage in ihrem Zimmer vergraben. Toliyasa konnte nicht behaupten, dass sie bei dem Gedanken an Riesen kein bösartiges Ziehen in ihrem Hinterkopf verspürte. Aber jetzt, wo sie den Mann ansah, verspürte sie nichts außer dem Wunsch, sie könnte Ritter Kimkorn ihre Feder und ihr Tintenglas ganz tief in den Rachen stopfen. Und vielleicht konnte man ihr auch die Gicht in die Finger fluchen, wenn man schon mal dabei war. Sollte doch nicht so schwer sein. Das konnte sie lernen. Allein das Ziel war Motivation genug. Da wir das geklärt haben, stellte Toliyasa einfach fest. Müssen wir noch was anderes klären? Hältst du es wirklich für gut, weiter mit Einhörnern zu unterrichten? Ich meine, Tarsuin ist schon Professor Raupritsche fast an die Gurgel deshalb gegangen. Bei dir ist er sicher nicht so verständnisvoll. Oh, das ist kein Problem, sagte Hagrid und lächelte endlich mal wieder. Professor Dumbledore sagte, es wäre alles geklärt. Hat wohl heute Morgen mit Tarsuin gesprochen. Und was hat er gesagt, was Tarsuin überzeugt haben könnte? Naja, ging wohl darum, dass es gut wäre, wenn die Schüler die Einhörner kennen, respektieren und mögen, dann kommt man nicht so leicht auf böse Gedanken. Dann solltest du am besten auch den Fluch erwähnen. Das soll ich nicht, schüttelte der große Mann den Kopf. Könnt sonst wen drauf bringen, was durch sowas möglich ist. Wahrscheinlich hast du recht, gab Toliyasa zu. So, und jetzt kommt mal ein Stückchen runter zu mir, Herr Professor. Verdutzt schaute Hagrid sie an, beugte sich dann aber trotzdem zu ihr herunter. Obwohl es sicher ein ungebührliches Zunahtreten an einen Lehrer war, umarmte Toliyasa ihn. Du hast mir damals eine echte Chance gegeben, flüsterte sie und ignorierte den kratzenden Bart an ihren Wangen. Das vergesse ich dir nie. Dann ließ sie Hagrid los, sprang von der Bank und lief ins Schloss. Sie würde zu spät zu Verwandlungen kommen, aber das würde sie alles auf Hagrid schieben. So endete der Januar relativ friedlich und ging in einen ebensolchen Februar über. Natürlich war der Unterricht anstrengend, die Hausaufgaben zahlreich und freie Zeit ein kostbares Gut, aber es war auch schön. Hogwarts zeigte seinen Gästen wirklich seine besten Seiten. Es gab kaum Auseinandersetzungen in den Gängen. Sobald ein Bobatong oder ein Durmstrang in der Nähe war, gab es keinen Streit, keine bösen Worte, sondern nur stilles Einvernehmen, den Ausländern zu zeigen, wo die wahre Wiege der Zivilisation lag, und das war sicher nicht das Festland. Beim Essenstisch gab es oftmals sehr angeregte Diskussionen, wer denn nun das trimagische Turnier gewinnen und was die nächste Aufgabe sein würde. Toyasa war in der privilegierten Lage, die Meinung der Durmstrangs direkt zu hören und durch Winona und Tasuyen die der Bobatongs zu erfahren. Es war lustig mitzubekommen, dass niemand außer den Champions wirklich zu wissen, was es mit diesem goldenen Ei auf sich hatte. Die einzige Information, die die Runde machte, war, dass es ein furchtbares Geräusch machen sollte, wenn man es öffnete. Natürlich konnte es auch sein, dass niemand etwas Genaues sagen wollte, um ja nicht den Champion der anderen Schule einen Hinweis zu geben. Das Spekulieren war eine der beliebtesten Zeitvertreibe für Toyasa, wenn man von der Beobachtung von Mördmal absah. Toyasa diskutierte sehr viel mit Winona über ihn, denn je länger sie dem Jungen zusah, desto mehr mochte sie ihn. Sie war erstaunt über die Geduld und manchmal auch Unentschlossenheit, die Winona an den Tag legte und so alles in die Länge zog. Und so war Toyasa sehr erleichtert, als endlich der 14. Februar näher rückte. Im letzten Brief an Merton hatte die mysteriöse Verehrerin ein Date zum Valentinstag vereinbart und obwohl Merton keine Ahnung hatte, wer ihn erwartete, und Toyasa ihn ständig vor einer Falle warnte, wollte der Junge hingehen. Es war schon erstaunlich. Obwohl ihm verschiedene Mädchen schöne Augen machten, wollte er die Unbekannte treffen. Das entsprach wohl eher seiner Vorstellung von Spannung und Vorfreude. Und so fand sich Toyasa versteckt in einer Hecke wieder, nachdem der Unterricht am Valentinstag geendet hatte. Sie war allein, weil Tasuyen sich geweigert hatte mitzukommen und eigentlich hätte sie selbst auch nicht hier sein sollen. Doch ihre Neugierde war einfach zu groß gewesen. Keine 5 Schritte neben ihr stand Merton und wartete. Er hatte sich schick gemacht, soweit er das mit den begrenzten Mitteln seiner Eltern konnte. Eine selbst gezauberte Rose steckte an seinem Knopfloch und er wirkte nun doch ein wenig nervös. Merton schritt ständig auf und ab und schien nicht zu wissen, was er mit seinen Händen machen sollte. Einige Minuten später war er dann kurz davor, ein hübsches Hufflepuff-Mädchen anzusprechen, welches zufällig vorbeikam und ihn ein wenig überrascht ansah, als er ein paar zögernde Schritte auf sie zu machte. Eine Ablenkung, die ein anderes Mädchen nutzte. "Hallo Merton", säuselte Winona. Der Junge fuhr überrascht herum und starrte sie an. Und nicht nur er war überrascht. Toyasa saß mit offenem Mund in ihrem Versteck. Winona hatte sie angelogen. Statt wie in dem Plan vorgesehen mit Pickeln, Warzen und Eiterbeulen im Gesicht aufzutauchen, hatte sich das Mädchen schön gemacht. Sie hatte das Kleid vom Weihnachtsball an und trug die Haare zum ersten Mal in Toyasas Erinnerung offen. "Ich habe mich lange nach diesem Moment gesehnt." Und noch bevor der sprachlose Merton reagieren konnte, streckte Winona ihm eine ekularregende, kränkliche grüne Zunge weit raus und dann, was noch viel ekliger war, leckte sie ihm quer über den Mund. Erst jetzt zuckte Merton zurück. Er machte jedoch nur einen unsicheren Schritt, dann fing ihn Winona auf und zog ihn zu einer steinernen Bank. "Bitte entschuldige diesen kleinen Trick", fuhr Winona fort. "Aber du sollst mir zuhören, bevor du mir eine knallst. Das Betäubungsgift ist harmlos." Das Mädchen atmete tief durch und schaute auf den gelähmten Jungen. "Weißt du, an Weihnachten hab ich dich in den 9. Kreis der Hölle gewünscht. Du hast mir den bis dahin schönsten Abend meines Lebens mit deinem Witz versaut und so wie ich an dem Tag drauf war, hätte dies verdammt nochmal richtig schief gehen können. Ich hab dann Tasuyen trotzdem geküsst, aber die Magie war verloren gegangen. Das wollte ich dir heimzahlen. Deshalb hab ich dir die kalte Schulter gezeigt. Ich hab dir Briefe geschrieben. Ich wollte dich blamieren, so wie du mich blamiert hast. Doch seltsam, je mehr ich in den Briefen schrieb, wie sehr ich dich mag und wie toll ich dich finde, desto intensiver habe ich über dich nachgedacht. Das war eine ziemlich schlimme Folter, denn ich wusste den Grund nicht. Doch als dann die anderen Mädchen begannen, dir schöne Augen zu machen, wusste ich es. Ich war eifersüchtig auf sie und was ich in den Briefen schrieb, war plötzlich fast ernst. Aber ich war noch immer sauer, denn ich konnte nicht verstehen, warum du mir das mit Tasuyen angetan hast. Doch vorgestern fiel es mir plötzlich auf. Egal, was du machst, wenn du jemanden reinlegst, du willst sehen, was passiert, und wenn du Mist baust, dann entschuldigst du dich ehrlich. Bei mir hast du dich jedoch nicht richtig entschuldigt. Du hast dafür gesorgt, dass mein Date mit Tazuhin schief geht, ohne dass du den Witz genießen konntest und du bedauerst es nicht, dass Tazuhin und ich nicht zusammen sind. Ich hab mich gefragt, warum, und dann wurde es mir plötzlich klar. Du wolltest kein Tazuhin wie Nona-Paar. Und da ich vermute, dass du nicht an Tazuhin interessiert bist, blieb nur eine andere Antwort über. Hier machte Winona eine lange Pause. Als mir das klar wurde, stand ich plötzlich ziemlich dumm da. Ich war schon so gemein zu dir gewesen, dass die Möglichkeit bestand, dass du sauer auf mich wirst und mich nicht anhörst. Deshalb die Sache mit dem Lehmgift. Du solltest mir zuhören und verstehen. Ich bedauere die Briefe nicht, denn du hattest es verdient. Inzwischen wünschte ich mir nur, sie wären von Anfang an ernst gemeint gewesen. Toyasa wünschte sich dahin, wo Tazuhin gerade war. Sie hatte sich einen guten Lacher erhofft und nicht so etwas. Trotzdem konnte sie nicht wegschauen, als Winona sich vorbeugte und ganz sanft Mertens Lippen mit den ihren berührte. So, das Gegenmittel wirkt gleich und dann kannst du mich zum Teufel jagen, sagte Winona und richtete sich auf. Doch Merten regte sich nicht. Komm schon, drängte Winona nach ungefähr einer halben Minute und stupste den Jungen am Arm, welcher jedoch einfach schlaff beiseite rutschte. Tazuhin hat gesagt, das Gegengift würde nur Sekunden brauchen. Winona sah besorgt aus, als sie sich noch einmal über ihn beugte und seine Lippen küsste. Plötzlich schlangen sich Mertens Arme um sie und Toyasa konnte nicht mehr hinsehen. Du bist ein Hinterhältiger. Begann Winona nach gut 5 Sekunden atemlos. Vorsicht, lachte Merten und es war Toyasa, die erfreut aufatmete. Er klang nicht böse. Du willst mich doch nicht beleidigen, wo ich dir doch gerade deinen finsteren Plan verziehen habe. Vorsichtig öffnete Toyasa die Augen und sah so, wie die beiden nebeneinander saßen und zwar nicht mehr aufeinander hingen, aber sich dennoch bei den Händen hielten und mit seltsamem Blick ansahen. Ich hab dir mein Herz ausgeschüttet, senkte Winona verlegen den Blick. Ihre Wangen waren hochrot und sie schien richtig ängstlich. Dann verrate ich dir auch mein Geheimnis, sagte Merten mit erstaunlich weicher Stimme. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass du es bist, die diese Briefe schreibt. Ehrlich. Ist das dein Ernst? Ja. Aber ich muss zugeben, das war, bevor ich deine Zunge gesehen habe, grinste Merten. Oh, Moment, sagte Winona hektisch. Sie griff in eine Tasche, die sehr versteckt ins Kleid genäht war, und zog ein kleines Fläschchen hervor, welches sie sofort trank, ein paar Mal wie beim Zahnpasta ausspülend durch den Mund bewegte und dann völlig unmädchenhaft ins Gebüsch spuckte. Toyasa bekam einige Spritzer davon ab, bemerkte aber keinerlei Lähmungserscheinungen. Nur einen leichten Ekel, den sie jedoch schnell überwand. Sie konnte jetzt nur hoffen, dass die beiden sich endlich verzogen und woanders zum Turteln übergingen. Schließlich schien es darauf hinauszulaufen. Es war Tiki, die Toyasa rettete. Sie kam heran, hüpfte vor Merten und Winona aufgeregt auf und ab, lief dann ein Stück davon, schaute zurück, lief noch ein paar Meter, schaute wieder. Was hat sie? Fragte Merten. Das macht sie immer, wenn man ihr folgen soll, erklärte Winona. Aber sie wirkt nicht besorgt. Dann will sie uns vielleicht unsere gemeinsame Zukunft in ihrer Kristallkugel zeigen, erwiderte Winona. Bei ihr weiß man ja nie. Gehen wir ihr einfach nach. Kaum waren die beiden hinter einer Ecke verschwunden, stand Toyasa auf und flüchtete dahin, woher Tiki gekommen war. Sie fand einen unangebracht vergnügten Tazuhin. Du hast gewusst, was kommt, warf Toyasa ihm vor. Klar, was denkst du, woher Winona das ganze gefährliche Zeug hatte? Und du hast mich absichtlich voll auflaufen lassen? Ja, lächelte er. Aber ich hab dir auch Tiki zur Rettung geschickt, oder? Das war nur Schadensbegrenzung, drohte ihm Toyasa lächelnd. War es denn wirklich so gruselig? Fragte Tazuhin. Als würden Snape und deine Runenlehrerin rumsülzen. Die Symbiose aus Bösartigkeit und Leder. Als würde der Himmel weinen und die Hölle in Verzweiflung stürzen. Tja, da wäre man doch dankbar, Wenn man einen Vergessenszauber könnte, kommentierte Tasuin ironisch.